Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Im Sog des Syrienkriegs. Die Libanesen nahe der Grenze rechnen mit einem amerikanischen Vergeltungsschlag. Wechselstimmung in Norwegen. Bei den Parlamentswahlen dürfte Ministerpräsident Stoltenberg sein Amt verlieren. Und an der Tankstelle morgens um 3, wenn die Bratwurst zum Politikum wird. Pro und Contra zur Abstimmung übers Arbeitsgesetz. Echo der Zeit am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und Georg auf der Mauer mit den Nachrichten des Tages.
US-Außenminister John Kerry wirbt weiter für einen Militärschlag gegen Syrien. Eine internationale Militäraktion wäre auch ein Zeichen für den Iran und die Hisbollah, sagte er bei einem Treffen in Paris mit Vertretern der Arabischen Liga. Falls es keinen Militärschlag gäbe, würden beide glauben, dass nichts passiere, wenn man eine international geächtete Waffe einsetze. Der syrische Präsident Assad wies die Verantwortung für einen Chemiewaffeneinsatz erneut zurück. Im Interview mit dem US-Sender CBS sagte er, es gebe keine Beweise dafür. In Ägypten tagt erstmals der neue Verfassungsrat. Nach dem Sturz der Regierung Morsi soll innerhalb von 60 Tagen ein neues Grundgesetz ausgearbeitet werden. Zum Vorsitzenden des Rates wurde Amr Moussa gewählt. Moussa war unter Hosni Mubarak Außenminister Ägyptens und später Generalsekretär der Arabischen Liga. Die Zusammensetzung des Verfassungsrats sorgte für Diskussionen. Ihm gehören 50 Mitglieder an. Die Mehrheit von ihnen sind Linke und Liberale. Die Islamisten fühlen sich in dem Gremium nicht vertreten. Ägyptische Streitkräfte gehen seit Samstagmorgen mit massiven Mitteln gegen vermutete Stellungen von Islamisten auf der Sinai-Halbinsel vor. Laut einem Militärsprecher sind dabei mehrere Menschen getötet worden. Helikopter hätten zudem auf Ziele in der Nähe der Stadt Rafah gefeuert. Ein ägyptischer General sagte gegenüber der Agentur AP, seine Soldaten hätten mindestens 10 Fliegerabwehrraketen in Verstecken der Islamisten entdeckt. Die Raketen seien in einer Moschee und in Häusern von Militanten in einer Stadt nahe des Gazastreifens gefunden worden. Laut ägyptischen Regierungsquellen dürften die SAM-7-Raketen aus Libyen stammen und von dort nach dem Zusammenbruch des Gaddafi-Regimes in den Sinai gelangt sein. Davon seien einige durch Tunnelanlagen in den Gazastreifen geschmuggelt worden. In Norwegen hat die Parlamentswahl begonnen. In knapp der Hälfte der Gemeinden öffneten die Wahllokale. Gewählt wird an 2 Tagen. Die Wahlberechtigten können noch bis morgen Abend ihre Stimme abgeben. Laut den letzten Umfragen vor den Wahlen zeichnet sich ein Regierungswechsel ab. Demnach dürfte die konservative Opposition eine Mehrheit erlangen. Dem Regierungsbündnis des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Stoltenberg droht ein deutlicher Verlust. Die Bürger der russischen Hauptstadt Moskau haben einen neuen Stadtpräsidenten gewählt. Die Wahllokale sind geschlossen, erste Ergebnisse werden am späten Abend erwartet. Unter anderem standen sich der oppositionelle Blogger Alexei Nawalny und der kremlnahe Amtsinhaber Sergei Sobjanin gegenüber. Nawalnys Teilnahme stand lange auf der Kippe. Wegen Veruntreuung wurde er im Juli zu 5 Jahren Straflager verurteilt. Da das Urteil nicht rechtskräftig ist, darf er an der Stadtpräsidentenwahl teilnehmen. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi wendet sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Nach seiner Verurteilung in Italien wegen Steuerbetrugs klagt Berlusconi in Straßburg gegen den drohenden Verlust seines Sitzes im Senat. Dabei geht es um ein Gesetz, das im Januar erlassen worden war. Das Gesetz sieht vor, dass rechtskräftig verurteilte Parlamentarier ihr Mandat abgeben müssen. Zum Sport. In der Formel 1 macht das Schweizer Sauberteam seit längerem schwierige Zeiten durch. Heute aber gab es Grund zum Jubeln. Reto Held.
Nico Hülkenberg fuhr beim GP von Italien in Monza auf den starken 5. Platz und holte damit mehr Punkte in einem einzigen Rennen, als beide Fahrer zusammen bisher in 11 Rennen ergattert hatten. Esteban Gutierrez wurde auch heute lediglich 13. Ebenfalls jubeln konnte Sebastian Vettel, der dreifache Weltmeister, ist auf dem besten Weg, den vierten Titel in Serie zu holen. Der Deutsche gewann auch in Monza und hat damit bereits 53 Punkte Vorsprung auf Fernando Alonso, der auch heute Zweiter wurde. Dritter wurde heute Mark Webber. Im Volleyball jubeln die Schweizerinnen nur bedingt. An der Heim-EM gewannen sie gegen Frankreich zwar ihre ersten beiden Sätze, unterlagen aber 2-3 und schieden damit bereits nach der Vorrunde aus. Und die Ringer haben weltweit zu jubeln. Das Internationale Olympische Komitee, IOC, hat Ringen für die Olympischen Spiele 2020 und 2024 ins Programm gewählt. Die Exekutive des IOC hatte im Februar Ringen vorläufig gestrichen und war damit vielerorts kritisiert worden.
Zum Wetter am Abend und in der Nacht regnet es kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt auf 2600 bis 2200 Meter. Morgen wird es im Norden zeitweise sonnig bei 20 Grad. Im Süden scheint die Sonne bei 27 Grad. SRF Verkehrsinfo. In der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen dem Buchrhein und dem Rathausentunnel. Stau nach einem Unfall.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Zwischen Angst und Hoffnung. Ein Besuch bei Libanesen in der BKA-Ebene nahe der syrischen Grenze. Unmut im Schlaraffenland. Bei den Parlamentswahlen in Norwegen hat die Opposition die Nase vorn.
Jeg har jo alltid ment at statsministerens kontor må ha en sterkere styring, ikke bare med å fatte beslutninger, men også gjennomføringsapparatet til staten.
«Ich will rasch entscheiden und auch so handeln», verspricht Erna Solberg, die vielleicht Ministerpräsidentin wird. Dann kämpfen ohne Chance. Das tut der russische Kreml-Kritiker Nawalny, den Moskauer Bürgermeister, das wird ein anderer. Der kleine Finger oder die ganze Hand, die Kontroverse zur Abstimmung über das Arbeitsgesetz und schließlich eine Revolution in Deutschland. Hartz IV und die Agenda 2010 im International gleich nach dieser Sendung. Echo der Zeit. US-Präsident Obama steht mit dem Rücken zur Wand. Zwar haben ihm gestern die EU-Staaten ihre Unterstützung für den Militärschlag in Syrien zugesichert, doch in den USA selbst sind die Vorbehalte unverändert groß. In seiner wöchentlichen Videobotschaft appellierte der Präsident deshalb erneut an das Verantwortungsbewusstsein.
Failing to respond to this outrageous attack would increase the risk that chemical weapons could be used again.
Wenn der Giftgaseinsatz folgenlos bleibe, dann könnten auch andere Staaten versucht sein, derartige Waffen einzusetzen, so Obama. Ob das allerdings reicht, um die Mehrheit des Kongresses zu gewinnen, das ist keineswegs sicher. Gespannt verfolgt wird diese inneramerikanische Debatte auch in Stura, in der libanesischen BKA-Ebene, 10 Autominuten von der syrischen Grenze entfernt. Und die Meinungen dort gehen weit auseinander. Aus Stura unser Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Vor der Käserei sitzen drei kleine Jungs aus Syrien, Flüchtlinge, versuchen Taschentücher zu verkaufen und hoffen auf etwas Kleingeld. Stura ist das Handelszentrum der BKA-Ebene, die letzte Abzweigung vor dem syrischen Zoll. Ursprünglich ein christliches Städtchen, die günstige Lage an der Straße von Beirut nach Damaskus aber, hat auch Händler aus den sunnitischen und schiitischen Nachbardörfern hierher gebracht. Im Elektronikgeschäft bittet uns der Besitzer gleich ins Hinterzimmer und serviert Kaffee mit Pistaziengebäck unter dem Porträt von Hassan Nasrallah, dem Chef der mächtigen Schiitenmiliz Hisbollah. Zwei Freunde des Elektronikhändlers sind da, der Gemeindevorsteher aus einem Nachbardorf, ein Mann von der Staatssicherheit. Die Hisbollah schickt ihre Männer nach Syrien. Sie kämpfen an der Seite von Assad. Zu Recht, sagen die Männer. Denn hüben wie drüben tobe der gleiche Kampf. Fremde Mächte schürten den religiösen Fanatismus, hetzten mutwillig Nachbarn gegeneinander auf, erklärten Gläubige zu Ungläubigen. Die Amerikaner seien auf der Seite dieser Fanatiker und wollten die Dschihadisten vom Schlage Al-Qaidas nun auch noch mit Marschflugkörpern unterstützen. Welchen Sinn das alles habe, wenn ich den, einen weiteren arabischen Nationalstaat aufzubrechen, um damit Israel zu helfen, dem großen Freund Amerikas, sagen die drei Männer im Hinterzimmer. Finanziert werde dieser Kampf von fundamentalistischen Ölscheichs am Golf, den Verbündeten der USA. Das syrische Regime sei vielleicht nicht ideal, aber bei weitem nicht so schlecht, wie es im Westen gemacht werde. Wird die Schiiten-Miliz Hezbollah also reagieren, wenn Obama Luftangriffe startet? Hundertprozentig, sagt der Gemeindevorsteher, und Israel werde das Ziel sein. Noch rollen die Laster Richtung Damaskus mit Versorgungsgütern und Treibstoff. Die Straße durch die libanesische Hochebene ist zur Lebensader geworden fürs Regime Assad. In der Gegenrichtung kommen Minibusse, Sammeltaxis vom Grenzübergang her, viele mit Flüchtlingen. Das Geschäft in Stura aber läuft schlecht und die Spannungen haben auch diesseits der Grenze zugenommen. Es gibt immer wieder Schießereien in der BK-Ebene, auch Geiselnahmen. Das sind kriminelle Banden, nichts Gravierendes, beschwichtigen die schiitischen Männer. Die Hezbollah sei stark genug, um die libanesische Bevölkerung insgesamt zu verteidigen gegen die Fanatiker. Viele Sunniten übrigens teilten diese Überzeugung, auch wenn sie es nicht offen sagten. Der Geldwechsler, zwei Geschäfte weiter allerdings, gehört nicht dazu und er sagt es offen. Es gebe keine Hezbollah, keine Partei Gottes, sondern nur die Partei des Satans, sagt er in der Sprachregelung jener salafistischen Vorbeter, die inzwischen zum heiligen Krieg aufrufen gegen Assad und gegen die schiitische Hezbollah. Diese Partei des Satans behandle Libanon wie ihr Eigentum und werde ferngesteuert von Iran, dieser großen Schutzmacht der Schiiten und engsten Verbündeten des Kindermörders Assad in Syrien. Soll Obama das Regime Assad also angreifen? Er hoffe darauf und nicht nur angreifen, sondern vernichten, sagt der Geldwechsler. Aber droht der Krieg dann nicht auch Libanon voll zu erfassen? Sei es drum. Wir Sunniten sind doch längst nur noch Gäste im eigenen Land, sagt der Geldwechsler. Zwischen der Wechselstube und dem Elektronikgeschäft liegt ein Kleiderladen. Die Besitzerin aber zieht es vor, nicht mehr über Politik zu reden, wie viele andere auch hier in Stura. Draußen an der großen Kreuzung steht ein Schützenpanzer und die Soldaten der libanesischen Armee, die in diesem aufgeheizten Klima den Staat repräsentieren sollten, haben inzwischen das Beret gegen den Helm eingetauscht und ihren Checkpoint mit Sandsäcken verstärkt.
Das war eine Reportage aus Stura von unserem Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann. 8 Jahre sind genug. Das scheint in Norwegen die vorherrschende Meinung zu sein. Die bisherige rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Jens Stoltenberg hat laut Umfragen den Rückhalt in der Bevölkerung verloren. Nach den Parlamentswahlen heute und morgen dürfte es deshalb zu einem Machtwechsel kommen. Die größte Chance, eine Regierung bilden zu können, hat die konservative Partei Høyre mit Erna Solberg an der Spitze. Aus Norwegen, Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Es sind keine Hiobsbotschaften, welche die norwegischen Wählerinnen und Wähler in den vergangenen Tagen zu hören bekamen, sondern Erfolgsmeldungen wie diese. Zum Abschluss des Wahlkampfes vermeldeten die Hauptnachrichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens NRK, dass die staatliche Erdölgesellschaft Statoil wieder einmal ein gigantisches Öl- und Gasfeld entdeckt habe. Mit einem vermuteten Wert von über 1 Billion Franken. Der enorme Reichtum, zu welchem das schwarze Gold dem nordischen Land verholfen hat, ist aber nicht nur ein Segen. Er stellt die Politik und die Demokratie aber vor neue Herausforderungen, sagt die Politologin Aime Lind Adamiak.
Mange Wählere fühlen, dass die Löften, die la fram vor 8 Jahren, also zum Teil vor 4 Jahren, dass die nicht genug gemacht wurden.
Da wir uns im Grunde fast alles leisten können, stellen die Bürger immer höhere Ansprüche an die Politiker, die von denen im Vorfeld von Wahlen gemachten Versprechungen auch wirklich einzulösen, betont Aime Lind Adamiak und weist darauf hin, dass die rot-grüne Koalition von Jens Stoltenberg in den letzten 8 Jahren diese hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Zu den offensichtlichen Mängeln gehören zum Teil monatelange Wartezeiten im staatlich organisierten Gesundheitswesen. Eine Infrastruktur, die teilweise aus den Geburtszeiten der Eisenbahn stammt, und Schulen, an denen es vielerorts an Lehrkräften mangelt. Die konservative Oppositionschefin Erna Sulberg verspricht, diese Defizite zu beheben. Im Wahlkampf präsentierte sie sich als norwegische Ausgabe von Angela Merkel, als einfühlende Landesmutter, die, wenn nötig, auch mit strenger Hand zu regieren verspricht.
Russland sollten wir für sein Lehrerskap rund und ein.
Vor zwei Jahren hat der Ministerpräsident im Umgang mit den schweren Terroranschlägen viel Führungskraft bewiesen. Doch in vielen anderen Bereichen hat er versagt, sagt die 52 Jahre alte Erna Sulberg und fügt hinzu, jetzt müssen wir das Amt des Ministerpräsidenten stärken und das nicht nur bei den Entscheidungen, sondern auch beim Umsetzen von Beschlüssen.
Jeg har jo alltid ment at statsministerens kontor må ha en sterkere styring, ikke bare med å fatte beslutninger, men også gjennomføringsapparatet til staten.
Gemäß Umfragen können die Konservativen bei den Wahlen mit großen Sitzgewinnen rechnen. Im Parlament werden sie jedoch auf die Unterstützung weiterer Parteien angewiesen sein. Neben zwei kleineren bürgerlichen Mittenparteien wird dies die rechtspopulistische Fortschrittspartei sein. Diese hat sich bislang in wichtigen Fragen wie der Wirtschafts- und Einwanderungspolitik jeglichen Kompromisslösungen entzogen. Die Fortschrittspartei möchte die Einwanderungspolitik verschärfen. Dazu wendet sie sich gegen das bislang angewandte Prinzip, die aus der Ölförderung erwirtschafteten Einkommen zugunsten künftiger Generationen in einem Staatsfonds anzulegen. Stattdessen soll mehr dieses Geldes in die Tagespolitik fließen. Doch davon will die wahrscheinliche künftige Regierungschefin Erna Sulberg nichts wissen.
Men det viktige er også å tenke på fremtidige generasjoner, og da må vi også bruke penger på.
Für mich kommt nur eine weitsichtige und verantwortungsbewusste Wirtschafts- und Finanzpolitik in Frage, betonte sie an einer abschließenden Diskussion am Sonntag und kündigte an, dass Norwegen unter ihrer Führung mehr in die Infrastruktur und Bildung investieren werde und dass das staatliche Gesundheitswesen für private Akteure geöffnet werden soll. Ob sich die neue Regierung damit dem Fluch des vielen Geldes und den hohen Erwartungshaltungen entziehen kann und stattdessen den Segen dieses Reichtums besser nutzen kann, wird sich in den kommenden 4 Jahren zeigen müssen. Viel wird davon abhängen, für welche parlamentarische Zusammensetzung sich Norwegen heute und morgen entscheidet.
Zu den Parlamentswahlen in Norwegen der Bericht von Bruno Kaufmann. Moskau hat heute seinen Stadtpräsidenten gewählt. Resultate sind zwar noch keine bekannt, doch steht so gut wie fest, dass Sergei Sobjanin das Rennen machen wird. Er ist der bisherige Amtsinhaber und wird überdies vom Kreml unterstützt. Aber dass es in Moskau zum ersten Mal überhaupt eine Art Wahlkampf gab, das ist vor allem Alexei Nawalny zu verdanken, dem einzigen ernstzunehmenden Herausforderer. Vom Schlussspurt im Moskauer Wahlkampf die Reportage von Brigitte Zink.
Ungewohnte Töne auf Moskaus prestigeträchtigem Sacharow-Prospekt. Dort, wo sonst 6-spurig der Verkehr durchbraust, heizt nun der 37-jährige Anwalt und Antikorruptionskämpfer Nawalny seinen Anhängern ein letztes Mal ein. 1,5 Millionen Moskauer stehen hinter uns. Jetzt müsst ihr eure Freunde, Verwandte, Bekannte nur noch dazu bringen, auch für uns zu stimmen. Nawalny versteht es, die Massen zu mobilisieren. Das finden nicht nur seine Anhänger. Selbst laut staatlichen Umfrageinstituten hat er in den letzten Wochen von 5 auf bis zu 20% zulegen können. Solch ein Wahlkampf ist wirklich einzigartig in Moskau, sagt Aliyev, ein erfahrener Journalist. Einzigartig, weil es mit insgesamt 6 Kandidaten eine echte Auswahl gibt und weil es mindestens einem Kandidaten gelungen ist, die Bevölkerung direkt anzusprechen. Beispiellos für Russland ist auch, dass Nawalny von über 10.000 jugendlichen Helfern unterstützt wurde, die freiwillig wochenlang für ihn unterwegs waren, sagt Margarita. Tatsächlich, man traf sie in letzter Zeit überall in der Stadt. Sie verteilten Flyer in der Moskauer U-Bahn, warben in Quartieren und auf Plätzen für ihren Kandidaten, während dieser selber von Haus zu Haus zog und persönlich um Unterstützung bat. Und ein weiteres Novum in Moskau: Nawalnys Finanzierung des Wahlkampfs ist transparent. Das sind Kleinspenden von zigtausend kleinen Leuten zusammengekommen, die für alle ersichtlich auf ein Konto im Internet gezahlt wurden, sagt Oliev. Transparent und offene Debatten, das schätzt grundsätzlich auch Mischa, ein 25-jähriger Ingenieur. Und doch findet er an diesem echten Wahlkampf etwas komisch. Es sieht aus, als würde Nawalny gegen einen unsichtbaren Gegner boxen, weil dieser Gegner einen Wahlkampf hinter verschlossenen Türen führt. Mischa meint damit den amtierenden Bürgermeister, den 55-jährigen Sergei Sobjanin. Täglich tritt dieser im Staatsradio und Fernsehen auf, beschenkt Rentner vor laufender Kamera mit Lebensmitteln und eröffnet neue Straßenabschnitte im verkehrsgeplagten Moskau. Auch Sobjanin hat junge Leute rekrutiert, die Studentin Lena zum Beispiel. Wenn wir uns engagieren, kriegen wir ein wenig Geld. Das ist ein willkommener Nebenverdienst. Für Sobjanin stimmt sie, weil sie wisse, woran sie mit ihm sei und weil er die Zuwanderung bremsen wolle. Inhaltlich unterscheiden sich die Wahlprogramme der Kandidaten kaum voneinander. Auch Nawalny setzt auf die nationalistische Karte und verspricht, die Visumspflicht für Einwanderer aus Zentralasien einzuführen. Das Verkehrschaos in den Griff bekommen und die Korruption bekämpfen, wollen ebenfalls alle. Doch für Journalist Aliyev gibt es einen wichtigen Unterschied. Nawalny, sagt er, spreche eine ganz andere Sprache als Sobjanin. Sobjanin und die alten Politiker sagen immer: «Wählt mich und ich mache mit der Korruption Schluss.» Das hat nie funktioniert. Nawalny sagt hingegen: «Nicht ich bin der Superheld, der das alles schafft. Ihr müsst mitmachen. Zum ersten Mal werden wir überhaupt ernst genommen.» Viele Moskauerinnen und Moskauer haben die Behördenwillkür und Vetternwirtschaft ihrer altgedienten Politiker längst satt. Aber Oleg weiß auch, dass der neue Bürgermeister wohl auch wieder der alte sein wird.
Brigitte Zink berichtete aus Moskau. Wird in der Schweiz bald überall rund um die Uhr, also 24 Stunden lang, gearbeitet und konsumiert? Genau das befürchten die Gewerkschaften, falls die Stimmberechtigten am 22. September Ja sagen zur Revision des Arbeitsgesetzes. Mit dieser Vorlage könnten gewisse Tankstellenjobs auch während der Nacht Leute beschäftigen und zum Beispiel Esswaren verkaufen, eben Bratwürste. Aber wäre das tatsächlich der große Dammbruch? Pro und Contra im Beitrag von Oliver Washington.
Am 22. September stimmt das Volk über die Änderung eines einzigen Gesetzesartikels ab. Natürlich sei das lediglich ein Gesetzesartikel, doch reihe sich diese Vorlage bestens ein in einen größeren Kontext, gibt Corrado Pardini, Gewerkschafter und SP-Nationalrat, zu bedenken.
Wenn wir die letzten 10, 15 Jahre betrachten, geht es darum, in der Salamitaktik einen Dammbruch zu bewirken. Es geht darum, die Schleuse zu öffnen für diese Nachtarbeit, für diesen Nachtverkauf.
Seit 2005 stimmte das Volk in 13 Kantonen über eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten ab. Praktisch immer hatten die Gewerkschaften das Volk auf ihrer Seite. Für sie ging es jeweils darum, einen möglichen Dammbruch zu verhindern. Die Gegner auf der anderen Seite seien immer die gleichen gewesen, auch bei der jetzigen nationalen Abstimmung.
Der große Detailhandel, die großen Detailhandelsketten, die auch Benzinshops betreiben, Tankstellenjobs, und dann die Erdölgesellschaft. Die pumpen viel Geld in diese Abstimmung, weil sie sich natürlich erhoffen, dass eben dieser Dammbruch geschieht und dann die 24-Stunden-Gesellschaft eingeführt werden kann.
Doch agieren Erdölgesellschaft und Detailhandel im Hintergrund. Die Kampagnenarbeit bei der jetzigen Abstimmung übernimmt wesentlich die grünliberale Partei. Berührungsängste hat Martin Bäumle keine, und dass ein Ja zur jetzigen Vorlage zur 24-Stunden-Gesellschaft führe, weist der Präsident der Grünliberalen zurück.
Ich glaube, das darf man nicht überwerten. Man weiß, dass die Bevölkerung sehr skeptisch ist gegenüber Liberalisierungsschritten. Darum sind wir auch so engagiert, zu zeigen, es geht hier überhaupt nicht um das. Es geht um eine Sortimentsbeschränkung, die unsinnig ist und aufgehoben werden soll.
Aus der jetzigen Vorlage eine Grundsatzabstimmung zu machen, sei maßlos übertrieben. Tankstellen an Autobahnen und an stark befahrenen Hauptverkehrswegen können bereits heute rund um die Uhr offen haben. Ihren Job aber müssen sie während der Nacht schließen, die Produkte also abdecken. Neu sollen diese Tankstellen ihre Produkte im Shop auch während der Nacht verkaufen dürfen.
Also eigentlich ist doch logisch. Ein Laden ist geöffnet, 24 Stunden, das ist heute schon so. Warum soll man gewisse Dinge abdecken müssen? Also Servola kaufen, Bratwurst nein, eine Pizza, die gekocht ist, ja, eine Tiefkühlpizza nein. Das ist nur administrativer Unsinn, den muss man abschaffen.
Zudem würden in der ganzen Schweiz nur 24 Tankstellen von dieser Änderung profitieren. Doch hier widersprechen die Gewerkschaften. Der Gesetzesartikel sei unklar formuliert, da heisse es lediglich, dass Tankstellenshops an stark befahrenen Strassen auch während der Nacht offen haben können. Wie viele das seien, stehe nirgends.
Es steht weder in der Verordnung noch im Gesetz, dass es um 24 Läden geht. Ich behaupte hier, dass es um viel mehr geht. Wir können davon ausgehen, dass ein Vielfaches, das heisst über 100 Shops, dann betroffen werden.
Und das wäre dann eben ein Dammbruch, so Corrado Pardini. Wer recht hat, ist schwierig zu sagen. Einen Zusammenhang zwischen der jetzigen Vorlage und der 24-Stunden-Gesellschaft gibt es aber mit Sicherheit. Wenn Tankstellenshops während der Nacht ihre Produkte verkaufen dürfen, sollen auch kleinere Läden das gleiche Recht haben, argumentieren die Grünliberalen und haben einen entsprechenden Vorstoß im Parlament eingereicht.
Wir Grünliberalen stehen dazu, dass eine grundsätzliche Liberalisierung bei Kleinläden, gerade in urbanen Gebieten, macht es Sinn, dass nicht nur quasi eben jemand, der einen Tankstellenshop betreibt, sondern auch jemand, der ein urbanes Geschäft betreibt, einen Familienbetrieb, hier offen lassen kann.
Die Abstimmung am 22. September ist damit ein wichtiger Stimmungstest, ob weitere Forderungen, die Arbeitszeiten zu liberalisieren, überhaupt eine Chance haben oder nicht.
Oliver Washington berichtete. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Matthias Kündig, für die Nachrichten Andreas Freudig, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.